SWR Kultur. Gespräch.
Am Mikrofon Silke Arning und mir gegenüber sitzt eine Autorin, die mit ihrem Debütroman 2016 ein Riesenecho ausgelöst hat. Mit Nachts ist es leise in Teheran hat sie eine Familiengeschichte erzählt, die 1979 im Iran beginnt und dann nach Deutschland führt. Fulminant erzählt und gleich mehrfach ausgezeichnet und auch ihr zweiter Roman Drei Kameradinnen setzte gleich zum Durchmarsch an, landete auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Aber sie hat auch noch ganz andere verborgene Qualitäten. Und damit hallo und herzlich willkommen in SWR Kultur, Shaida Basya. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind heute.
Hallo, ich freue mich auch.
Frau Basya, ich persönlich wohne an einer Straße. Da gibt es noch so eine gute alte Litfaßsäule und mit Plakaten natürlich. Und da hängt gerade die Werbung für das neue Album von dem Liedermacher Reinhard May. Mhm. Und da musste ich gleich an Sie denken. Und da kommen wir zu den verborgenen Talenten, weil Sie ja 100 Lieder von Reinhard May auswendig kennen.
Mindestens, auf jeden Fall.
Und Sie kennen auch alle möglichen Pepe-Pauper-Schreckfilme, was bei mir sozusagen an mir vorbeigegangen ist. Aber Sie verheimlichen das. Warum?
Ja, beziehungsweise dann haue ich es dann doch raus in Texten, wenn es denn dann notwendig ist. Ja, es ist so etwas, finde ich, extrem Deutsches. Also Reinhard May vielleicht etwas extrem Westdeutsches, Linkes, ein bestimmtes Milieubezogenes. Pepe Paukerschreck finde ich schon extrem deutsch. Und ich glaube, es gibt viele Dinge in meinem Leben, die so mein, ich nenne es mal künstlerisches Werden geprägt haben, weil sie verfügbar waren, als ich Kind war. So, weil diese Pepe Paukerschreck-Filme zum Beispiel ständig liefen im Öffentlich-Rechtlichen, die mich sehr geprägt haben und zu denen ich aber eigentlich von dem, was sie so transportieren, eigentlich eher so eine Distanz fühle, weil die Welt mir eigentlich immer signalisiert hat, das kannst du aber doch gar nicht kennen. Und wenn, dann kann es dich doch nicht auch noch geprägt haben. Und dass das für mich so mittlerweile ein Stück weit symbolisch geworden ist für dieses Deutschsein, das man mir immer absprechen wollte, auf das ich wiederum deswegen bestehen musste und gleichzeitig ist ja mit jeder Faser meines Körpers kritisiere, gerade die Identifizierung über einen Nationalstaat ist etwas, was ich kritisiere und was ich für mich nicht machen möchte und auch nicht mache und aber gleichzeitig es trotzdem natürlich mache. Also es ist so ein sehr ambivalentes, merkwürdiges Dasein und das lässt sich sehr gut erklären anhand von solchen teilweise auch absurden Klamauk-Filmen.
Was ist denn daran so deutsch eigentlich? Also ich habe mich dann selber nochmal hinterfragt und habe gedacht, ist das jetzt die Zeit oder spiegelt sich das in einer bestimmten Mode oder Haltung wieder? Was ist da so deutsch dran?
Ich glaube, vielleicht sind es gar nicht mal so sehr die Inhalte, wenn wir jetzt mal bei dieser Art Film aus den, ich weiß gar nicht, was es ist, 60er Jahren wahrscheinlich bleiben. Vielleicht sind es gar nicht mal so sehr die Inhalte, wobei auch die erzählen, glaube ich, sehr viel über den Zeitgeist. Aber ich glaube, das, was es so deutsch macht, ist die Rezeption darüber. Ich kenne jetzt zum Beispiel keine migrantischen Analysen über diese Art von Film oder kein migrantisches Fantum dazu, sondern das Gespräch darüber, das sich identifizieren darüber, das kenne ich nur von Menschen, die sich dezidiert als weiße Deutsche ausmachen lassen. Und ich glaube, das ist viel mehr der Diskurs darüber als jetzt der Stoff selbst wahrscheinlich.
Was haben Sie denn in Ihrer Kindheit gelesen? Also so, was für Bücher haben Sie mitgenommen? Mit welchen Büchern sind Sie groß geworden?
Ich glaube, dass das recht klassische Literatur der 90er Jahre für Kinder war. Also auch Dinge, die wir bis heute im Kanon drin haben. Alles von Astrid Lindgren, Erich Kästner. Bei uns war Christine Nöstlinger eine sehr große Sache. Also ich kann meinen Fundus eigentlich sehr genau an dem festmachen, was damals unsere kleine Stadtbücherei in Hermeskeil aufzufahren hatte. Und aber auch so internationalere Kinderliteratur. Also mir waren Tom Sawyer und Huckleberry Finn extrem wichtig als Kind. Also ich glaube, dass es eigentlich vollkommen klassisch war, was ich gelesen habe.
Gerade noch zur Ergänzung, Sie sind 1988 in Hermeskeil, das ist eine kleine Stadt, glaube ich, irgendwie Stadt, so rund 10.000 Einwohner.
Ja, noch weniger, 6.000.
Ah, in Rheinland-Pfalz. geboren und aufgewachsen. Und ich habe mir nur gedacht, weil Sie ja eben gerade von den Filmen auch erzählt haben und wer die rezipiert hat und wie man darüber gesprochen hat. Ich glaube, so in den Kinderbüchern, die Sie dann gelesen haben, die habe ich auch gelesen, da kommt aber so Ihre eigene Erfahrungswelt dann auch nicht vor, oder?
Ich glaube, dass ich die oft irgendwie transportiert habe. Also, dass oft mein Lesen von Büchern, egal wo die spielen und von wem sie handeln, für mich so eine Form von Übersetzungsarbeit war in meinen eigenen Kosmos hinein. Also bleiben wir zum Beispiel bei Huckleberry Finn oder Tom Sawyer. Beides jetzt Bücher, bei denen ich es schwierig fände, glaube ich, sie weiterhin Kindern nahezulegen. Aber also jetzt mal das beiseite, sind das ja Bücher, die von Außenseitern handeln. Also Huck, der maximale Außenseiter, Tom aber auch. Und ich glaube, deswegen konnte ich mit denen arbeiten, ich konnte mit denen was anfangen. Ich habe gesehen, die sind auch in eine Welt geworfen, in eine Gesellschaft geworfen, die sich an ihnen reibt und mit der sie sich reiben. Und deswegen, ich glaube, ich habe schon immer meine Punkte der Identifikation gefunden.
Sie haben eben gesagt, also dieses Deutschsein, das ist für Sie auch so was Ambivalentes. Einerseits möchte man natürlich irgendwo dazugehören, andererseits wird einem diese Zugehörigkeit immer wieder aufs Neue abgesprochen. Mhm. Haben Sie denn so eine Sehnsucht, irgendwo dazugehören zu wollen?
Nee, kein Stück. Also auch eben, als Sie meinten, dieses dazugehören zu wollen und das wird einem abgesprochen. Ich will gar nicht dazugehören, ich gehöre dazu. Also es ist eher so dieses, es wäre mir eigentlich egal, aber es wird ja von außen an mich herangetragen. Ich hatte auch nie diese Gefühle von Zerrissenheiten. Dann kommen ja immer diese Formulierungen zwischen den Kulturen oder so. So etwas hatte ich nie. Für mich war das immer ein vollkommen normal gewebter Teppich aus unterschiedlichen Anteilen, die mich prägen und aus denen ich mich bedienen kann. Also ich habe da eigentlich überhaupt keine Reibung mit dem Thema.
Ja, ich meine, da gibt es verschiedenste Haltungen, wie Sie sagen, zwischen den Stühlen. Solche Aussagen kenne ich auch. Es gibt auch so die Aussagen, dass jemand sagt, ich sitze auf beiden Stühlen. Mhm. Und insofern gibt es einen ganz unterschiedlichen Umgang damit. Und damit sind wir eigentlich schon so ein bisschen bei Ihrem aktuellen Roman. Mhm. Drei Kameradinnen, das sind ja diese drei jungen Frauen, die Saya, die Hani und die Kashi. Kashi spricht
Kasi, glaube ich.
Kasi. Mhm. Ich wusste nicht genau, wie sie ausspricht. Genau, Kasi, jeder liest ja dann auch was anders. Also die sind ja schon lange gute Freundinnen und zusammengeschweißt und sie werden aber auch eben ständig wegen ihres Geschlechts und auch wegen ihrer Herkunft in Frage gestellt. Mhm. Und sie gehen auch ganz unterschiedlich damit um. Wie würden Sie so die Position beschreiben, wie die drei Frauen damit umgehen?
Saya ist unermüdlich darin, die Dinge zu benennen, auf den Tisch zu hauen, wenn Dinge schieflaufen, sich für andere einzusetzen. Sie ist auf eine Art natürlich aber auch sehr verletzlich. Deswegen ist sie ja so laut und stört Abläufe, weil sie eben diese Verletzung nicht so stehen lassen möchte. Und Hani ist so das Gegenstück dazu. Eine sehr aktive Figur und auch eine Figur, die sehr viel Energie darin gibt, Harmonie zu zaubern. Und das ist auch Arbeit. Also sie sagt nicht, dass alles toll wäre. Das ist nicht ihre Haltung. Sie spricht den Freundinnen nicht ab, wenn sie Rassismuserfahrungen gemacht haben, dass das Rassismuserfahrungen sind. Aber was sie macht, ist, sich hinzustellen, zu sagen, heult nicht rum. Oder an einer Stelle sagt sie auch, es ist schon schlimm genug, Minderheit zu sein, sei halt keine heulende Minderheit. Und das ist ein Stück weit vielleicht auch eine Strategie, mit der sie Probleme nicht sieht oder sie schon sieht, aber sie im gleichen Atemzug in ein Licht rückt, sodass sie sich nicht weiter damit beschäftigen muss. Man kann das ignorant nennen. Ich glaube, dass wir beides brauchen. Ich glaube, wir brauchen Hanis und Sayas, damit wir mit der Welt zurechtkommen. Und Kasi ist die Erzählerin des Romans. Das macht sie irgendwie automatisch zu einer eher unmarkierteren Figur, wie das bei Erzählerinnen oft der Fall ist. Sie beobachtet viel, sie hört den beiden viel beim Diskutieren zu. Sie ist so ein Stück weit in der Mitte. In der Verfassung, in der sie den Roman schreibt, ist sie aber extrem wütend. Also das heißt, sie ist da auch so ein bisschen von ihrer eigentlichen Rolle abgekommen. Und ich glaube, was mir wichtig war bei dem Roman, ist, dass alle drei unterschiedliche Strategien haben, mit Erfahrung von Diskriminierung umzugehen, aber dass sie alle drei wissen, das sind Diskriminierungserfahrungen. Das ist das, was sie zusammenbringt, weil ich glaube, sonst könnten sie auch nicht diese Freundschaft führen, wenn das zur Diskussion stehen würde.
Und ich könnte mir vorstellen, diese unterschiedlichen Erfahrungen von Diskriminierung, das ist auch etwas, was Sie persönlich auch vielleicht erfahren haben oder auch aus Ihrem Umfeld kennen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe das in meinem eigenen Umfeld oder bei mir auch oft. Also auch diese Frage, wieso ich mich nie daran gerieben habe, ob ich jetzt irgendwo dazugehöre oder dazugehören zu wollen. Ich glaube, es liegt in meinem Fall auch daran, dass ich das jüngste Kind bin. Ich habe das in meiner Familie beobachtet, diese Reibung, die hatten die Älteren vielleicht oder meine Eltern beim Ankommen und so weiter. Ich musste diese Kämpfe gar nicht mehr führen. Also insofern glaube ich, dass jede Person in ihrer Strategie, wie ich es jetzt genannt habe, oder in ihrem Umgang mit Erfahrungen, mit Diskriminierungserfahrungen, immer eigentlich eine eigene Geschichte erzählt von aus welchem Kosmos, aus welchem Kontext komme ich gerade, und zwar nicht kulturell, sondern ich biografisch gesehen.
Ich glaube, diese Generationsfrage, also es gibt ja auch so eine erste Generation, die versucht hat, eben vollkommen anzukommen, sich zu assimilieren, bloß nicht eben aufzufallen. Das steckt natürlich dahinter, nicht irgendwie Reibungspunkte zu liefern. Und inzwischen gibt es ja eine junge, auch selbstbewusste Generation, die gesagt, ja, wieso, was wollt ihr eigentlich? Ich gehöre dazu und ich bin Teil dieses Ganzen. Warum wird das eigentlich hinterfragt? Und das spiegelt sich eben alles in diesem Roman auch so wider, weil diese Anpassungsstrategie ist ja keine Erfolgsstrategie. Jetzt ist es ja interessant, dass Sie hier im Prinzip drei Frauen auch zusammenführen. Das ist jetzt keine Männercrew und es ist auch nicht gemischt. Das hat sicherlich auch einen Grund, oder?
Ja, ich habe selber immer Bücher und Geschichten und Filme geliebt oder habe mich davon angezogen gefühlt, in denen es um Frauengemeinschaften geht, in denen es um die Dynamiken geht zwischen Frauen unter Frauen, ob das jetzt Freundinnen sind oder Schwestern. Ich glaube auch, dass das sehr politische oder sehr gesellschaftspolitische Gründe hat. Es ist natürlich eine Gefahr fürs Patriarchat, wenn Frauen sich zusammentun. Es ist immer eine Gefahr für das herrschende System, wenn Minderheiten sich zusammentun. Und deswegen glaube ich, ist es kein Zufall, dass, wenn es diese Geschichten gab, sie oft nicht den Status bekommen haben, den sie verdient hätten, oder nicht den Kultstatus bekommen hätten, sondern auch dann wieder so ein bisschen verniedlicht und beiseite gelegt wurden.
Ja, klar, in Ihrem Roman geht es sehr stark um Rassismuserfahrungen, da kommen wir auch nochmal drauf, aber es sind eben, deswegen dachte ich, haben Sie diese drei Frauen genommen, weil es eben natürlich auch ganz extrem um Sexismus geht. Und das ist ja nochmal eine ganz besondere Spielart der Diskriminierung auch. Und ist das eigentlich auch ein Thema, das Sie erfahren haben?
Ja, klar. Das passiert ja auch jedes Mal, wenn man das Haus verlässt. Also ich kann das Haus nicht verlassen, Blicke bekommen, ohne zu denken, okay, welche Kategorie war das gerade, die es irgendwie merkwürdig gemacht hat. Auch wenn vielleicht gar nichts passiert ist und auch wenn ein Großteil davon in meiner Einbildung stattfindet. Aber trotzdem weiß ich, die Welt da draußen ist keine, die für mich sicher ist. Es gab ja jetzt in den sozialen Medien eine Umfrage, die ich sehr vielsagend fand. Da wurde gefragt, was würden Frauen machen, wenn es 24 Stunden lang keine Männer gäbe? Und die häufigste Antwort war, spazieren gehen oder nachts spazieren gehen. Und das ist sehr vielsagend. Ich hatte aber eigentlich gar nicht geplant, dass das ein Thema des Romans ist. Genauso wenig, wie ich Rassismus und rechten Terror richtig eingeplant hatte. Mir ging es um die drei. Ich wollte drei Frauenfiguren zusammensetzen in einem Deutschland der Gegenwart und der Rest kam sofort im gleichen Atemzug ganz von selbst mit rein.
Wenn ich nochmal bei diesem Stichwort Sexismus bleiben darf, also es ist ja nicht nur dieses Thema, kann ich nachts spazieren gehen, sondern man erfährt natürlich auch, weil Sie auch eben von Patriarchat gesprochen hatten, man erfährt natürlich auch Machtstrukturen in seinem ganzen Leben, also sprich jetzt eben ob Schule oder im Studium oder dann später im Beruf auch. Es gibt dann auch immer diese berühmte gläserne Decke, an die man stößt oder dass eben Entscheidungen auch tatsächlich aus einer sehr männlich geprägten Perspektive getroffen werden. Sind das also für Sie als Schriftstellerin, sind das auch so Momente gewesen, an denen Sie sich gerieben haben?
Ich merke es manchmal in der Rezeption von Texten. Also Literaturkritik ist sehr spannend in der Hinsicht. Das war auch, als Drei Kameradinnen erschienen ist, für mich bei jeder Rezension, die rauskam, vorher diese Angst, entweder es könnte eine rassistische Erfahrung sein, den Text zu lesen, oder es könnte eine sexistische Erfahrung sein, oder beides, oder es könnte ein Verriss sein. So. Aber es ist dann schon sehr interessant, dass der Roman anfängt mit drei Frauen, die auf dem Dach sitzen und sich betrinken, also die saufen. Und das, was dann in der Rezension der Zeit steht, ist, die sitzen auf dem Dach und schnattern. interessant. Es war gar nicht ihre Szenerie.
Nee, und es ist doch auch einfach vielsagend. Also ab dann habe ich ja eine Skepsis gegenüber dem Rezensenten, weil ich denke, wo hast du hier ein Schnattern gesehen? Ich habe ein Saufen beschrieben. Wieso kommt in deinem Kopf nicht das Gleiche an? So? Ich glaube, das sind so Momente, in denen es schwierig werden kann. Und das sehe ich aber eher bei anderen AutorInnen, die weniger Glück hatten. Also ich sage gar nicht, dass es das in meinem Fall nicht gab, weil ich irgendwelche Dinge richtiger oder anders gemacht hätte. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Glückssache.
Es gibt noch so eine Geschichte, ich glaube, das war so eine Szene am Lagerfeuer, wo eben auch die drei Freundinnen zusammenkommen. Es wird auch ganz wahnsinnig viel getrunken. Mhm. Und die Hani hat so einen Flirt, hat hinterher auch Sex und ist eigentlich so ganz glücklich bei der Sache. Und dann stehen so Männer oder junge Männer abseits und bezeichnen sie als die russische Schlampe, was nun gar nicht stimmt, weil sie ja auch überhaupt gar nichts mit Russland zu tun hat. Aber auf jeden Fall, da steht das dann auf einmal dieses Etikett da. Und nicht nur diese Frau wird das so zugeschrieben, es geht dann auch um die Saya, die ja später dann im Verdacht steht, sie sei eine islamistische Terroristin, obwohl man ja gar nichts weiß. Man erfährt über alle diese Frauen gar nichts über ihre Hintergründe. Man erfährt nur eine Art Tagebuch, das von Dienstag bis Freitag erzählt, was sich in diesen Tagen zugetragen hat, beziehungsweise die Kasi erzählt das, die sitzt nachts da und schreibt eben quasi, beschreibt was in den letzten Tagen, was sie mit ihren Freundinnen erlebt hat, weil am Ende des Ganzen steht der Verdacht, dass ihre Freundin, die Saya, eben einen Brandanschlag verübt hat mit Todesfolge. Und sie versucht jetzt, das eben so ein bisschen aufzuarbeiten und zu erklären. Also das jetzt nur mal so, worum es so grob in ihrem Roman geht. Und wir erleben ganz viele Momente. Und da sind sie diese Zuschreibungen immer ganz schnell dabei. Wieso funktionieren die immer so gut?
Ich finde es gar nicht verwunderlich, dass es die gibt, weil sie ja die Welt erstmal einfacher machen. Und weil sie zweitens auch für viele Leute eine Art von Profit bedeuten. So, solange man die eine Person abwerten kann, ist man ja selber in der Position, überhaupt abwerten zu können. Und das ist dann natürlich letztlich eine Frage der Macht. Menschen wollen Macht und wir machen ja eigentlich von klein auf viel zu wenig, um Menschen beizubringen, wie man mit Macht umgeht. Oder um Menschen beizubringen, dass Macht etwas Verlockendes, aber trotzdem nicht immer etwas Legitimes ist. Und da muss aber jeder selber gucken, wie er damit klarkommt. Also ich glaube, dass das sehr stark mit da reinfließt, warum es so wenig Bemühungen darum gibt, sich von diesen Bildern zu lösen. Und warum es vor allen Dingen in der Regel die Betroffenen selbst sind, die das einfordern.
Ja, die Vereinfachungen sind natürlich auch sehr bequem. Da muss man nicht weiter nachdenken. Man kann sich die Welt sehr schnell sortieren eben. Das ist natürlich auch eine sehr gefährliche Angelegenheit gleichzeitig, dagegen anzugehen. Oder das ist ja etwas, worauf Sie aufmerksam machen. Sie haben eben gesagt eingangs, eigentlich war ja Ihr Roman gar nicht so angelegt, dass er sich sehr intensiv mit Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Frauenfeindlichkeit eben auch beschäftigt. Aber es spielen natürlich auf einmal da Momente hinein. Wir denken dann sofort eben an diese NSU-Mordserie, an Hanau, an den Anschlag und so. Spielen diese, hat das tatsächlich, als dieser Roman entstanden ist, eine Rolle gespielt?
Ja, auf jeden Fall. Weil das ein Thema ist, das mich seit Jahren beschäftigt und erschüttert. Als ich den Text geschrieben habe, hat der Anschlag von Hanau noch nicht stattgefunden. Die Morde fanden statt, als das Manuskript gerade fertiggestellt hat. Ich erwähne das deswegen, weil ich glaube, dass das Gespräch über rechten Terror sich seit dem Anschlag verändert hat, weil die Angehörigen und ihre Verbündeten die Initiative 19. Februar extrem viel Arbeit geleistet hat, extrem laut war, extrem gut organisiert. Sie haben dieses Land einen wahnsinnigen Schritt weitergebracht. Wir waren bis 2020 einfach an einem anderen Punkt im Gespräch darüber. Und das ist schrecklich, dass es Hanau gebraucht hat, um dieses Gespräch so zu führen, wie es geführt werden muss. Und ich würde natürlich auch nicht sagen, dass es Hanau gebraucht hat, aber dass es Hanau geben musste, damit sich das Gespräch verändert.
Was hat sich für Sie so verändert an diesem Gespräch?
Also in der Aufarbeitung, im Umgang mit den Angehörigen nach den Morden, das war alles sehr ähnlich, wie wir das von anderen Morden auch kennen, von anderen rechtsradikalen Morden auch kennen. Ich glaube, vieles kann man sich nicht mehr erlauben. Also weil es gesehen wurde, wahrgenommen wurde und öffentlich gemacht wurde. Ich glaube, das hat sich verändert. Auch, dass man nicht mehr so tun kann, als wären Opfer rechten Terrors Opfer, die man eben so hinnehmen muss. Als wäre das natürlich schade und traurig, aber etwas, womit man irgendwie klarkommen muss. Sondern ich glaube, sie haben sehr klar gemacht, dass es sich hier um Menschen handelt, die sich auch wehren. Und wenn wir da jetzt nochmal zurückgucken, Anfang der 90er Jahre, Helmut Kohl, der es nicht geschafft hat, zu den Beerdigungen hinzureisen nach, ich weiß gar nicht mehr, ob es Mölln oder Solingen war.
Solingen, glaube ich auch.
Und auch das Stichwort, man wolle keinen Beileidstourismus machen, viel. Das wäre heute undenkbar. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Umdenken gibt bei den entsprechenden Leuten, aber es gibt zumindest einen anderen Modus des öffentlichen Umgangs miteinander und das ist schon mal ein Schritt. Der nächste Schritt wäre natürlich, dass man dafür sorgt, dass es keinen nächsten rechten Anschlag gibt. Da habe ich meine Zweifel, ehrlich gesagt, aber erstmal ist das eine Entwicklung, eine Veränderung.
Ja, es gibt ja auch inzwischen eine öffentliche Entschuldigung. Die Angehörigen haben auch einen Untersuchungsausschuss durchgesetzt, auch wenn sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, wie sie immer wieder betonen und da auch noch dran arbeiten, dass da nachgelegt wird. Jetzt haben wir ja nun erst vor kurzem eine Europawahl gehabt und erlebt, dass eine rechte Partei wie die AfD 16% der Stimmen bekommen hat, im Osten eben auch teilweise noch viel mehr und auch auf kommunaler Ebene. Und da zeigt sich bei der Wahlanalyse, dass gerade eben ein Thema, nämlich Zuwanderung, bei den Wählerinnen und Wählern offensichtlich verfangen hat, auch gerade bei den Jungwählerinnen und Wählern. Wie fühlt sich dieses Wahlergebnis für Sie an?
Es fühlt sich an, als hätte mich jemand verprügelt. So, das kann ich, glaube ich, sehr klar sagen. Es gibt immer diese ewige Diskussion in den sozialen Medien von und warte jetzt überrascht, das ist doch nicht überraschend. Nein, ich war nicht überrascht, ich war entsetzt. Das sind zwei Unterschiede. Auch wenn ich vorher weiß, wie Dinge ausgehen werden, bin ich entsetzt, wenn sie so ausgehen. Ich glaube, dass wir, die wir jetzt so lange irgendwie dagegen ankämpfen und anschreien, uns langsam klar machen müssen, dass wir an einem anderen Punkt sind. Man hat gehofft, man hat den Plan gehabt, Dinge aufzuhalten. Und ich glaube, jetzt müssen wir uns klar machen, die Dinge sind schon da. Wir müssen sie jetzt eben bekämpfen. Das heißt, die Strategien müssen sich auch ändern. Wir müssen neu denken. Wir müssen ganz anders an diese Sache rangehen. Wir stehen nicht mehr am Anfang, wir stehen mittendrin. Das heißt, wenn ich von einem Wir spreche oder wenn ich von einem Deutschland spreche, dann rede ich nicht von DemokratInnen und ein paar Leuten, die mal die AfD wählen, sondern dann rede ich von Menschen, von einem großen Prozentsatz, der sich gegen Existenzen ausspricht und der sich auch gegen ein demokratisches System ausspricht. Und das sind die Leute, mit denen wir sprechen. Und ich glaube, das muss sich im Kopf einnisten, dass wenn ich zu einem Ihr spreche, das kein demokratisches ist.
Ja, genau. Wer ist dieses Wir? Das muss man wirklich sich ganz genau anschauen eigentlich. Und wir haben ja eben schon mal ganz kurz dieses Thema angesprochen, Vereinfachung und diese Welt eben sich so zurechtzulegen und auch auf Impulse oder auch andere oder für Argumente auch gar nicht mehr zugänglich zu sein, ist ja irgendwie auch eine schwierige Entwicklung, auch Fakten natürlich zu negieren. Diese Vereinfachung, haben Sie auch mal gesagt, sei antrainiert worden geradezu. Wo sehen Sie das als? Weil das ist ja wirklich eine gefährliche, also aus meiner Perspektive eine gefährliche Entwicklung.
Ja, ich glaube, dass es viel normaler sein müsste, Demokratiebildung als einen Teil der Bildung zu sehen. Das passiert für mein Gefühl zu stark im außerschulischen Bereich, nicht zu sehr. Es ist etwas, wo man drum rumkommen kann, wenn es einen nicht interessiert oder wenn man nicht muss. Ich glaube, dass das etwas ist, was stark fehlt. Und ich fürchte, auch wenn ich es hasse, so kulturpessimistisch zu klingen, dass die sozialen Medien uns da einen Bärendienst erweisen, weil sie uns so schnell die Welt sehr einfach erklären und so schnell so tun, als gäbe es ein Pro das und das und daraus automatisch ein Kontra etwas anderes machen. Das heißt, die Grautöne, die Ambivalenzen, die Gleichzeitigkeiten von Sachverhalten, die können soziale Medien uns nicht beibringen, auch wenn sie extrem viel können. Auch auf politischer Ebene können sie sehr viel. Ich bin mir auch sehr sicher, dass sich das Sprechen über Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und so weiter durch die sozialen Medien überhaupt erst bewegt hat. Ich sehe einen großen Unterschied zwischen meinem Roman 2016, dem ersten, und dem zweiten 2021, dass sich das Sprechen stark geändert hat. Ich kann auf Bühnen anders über Rassismus reden. Und das verdanke ich vielen Menschen, die das online weiter und weiter gemacht haben. Das heißt, ich sehe da nicht nur Nachteile, aber für sehr viele sehr komplexe Sachverhalte, die die Welt gerade umtreiben, sind die sozialen Medien tödlich.
Haben Sie eben nochmal zurück auf die Europawahl eine Erklärung dafür, warum gerade auch viele junge Menschen sich dann so verhalten haben, dass sie sagen, ich mache jetzt doch mal ein Kreuz bei einer eher rechten Partei?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir uns immer vor Augen führen müssen, das ist jetzt eine Generation, die kennt die Welt nicht ohne die AfD. Für die ist die AfD was Normales. Das meine ich mit, wir müssen jetzt akzeptieren, dass wir an einem anderen Punkt sind. Wir sind nicht mehr in den Anfängen einer rechten Partei. Wir können uns auch nicht mehr darüber echauffieren, dass sie in Landtagen sitzen. Das ist alles schon passiert, da haben wir schon versagt. Das ist jetzt der Status quo. Es geht nicht mehr darum, die aufzuhalten. Die sind da. Es geht, wenn, darum, sie wegzudrängen. Also es ist ein anderer Modus. Und ich glaube, dass man das oft vergisst, wenn man auf junge Leute guckt. Für die gibt es auch diesen Modus von, die sind jetzt gekommen und man muss sie aufhalten, nicht. Für die ist das auch kein Novum, dass die im Bundestag sitzen. Wenn man jetzt 16 ist und zum ersten Mal wählen darf bei der Europawahl, das hat nichts Abschreckendes.
Das stimmt. Und dann ist vielleicht auch gar nicht so ein Diskurs nachvollziehbar, der sich jetzt gerade vollzieht, wenn politische Parteien darüber nachdenken, ob sie zum Beispiel mit der AfD auf verschiedenen Ebenen, kommunaler Ebene beispielsweise, zusammenarbeiten für irgendwelche Anträge, auch sei es nur, muss ja nicht generell sein, aber eben die Frage nach dieser berühmten Brandmauer, fällt die jetzt oder fällt die jetzt nicht?
Genau, auch weil ja, das sind natürlich auch Dinge, die schon viele Leute festgestellt haben, aber man muss sie eben weiter erwähnen, auch weil ja die anderen Parteien dafür gesorgt haben, dass die Haltung der AfD vollkommen normal geworden sind. Olaf Scholz auf dem Spiegelcover, der sagt, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Also wie sollen denn jetzt junge Leute auf die Idee kommen, es gäbe einen gravierenden Unterschied zwischen Olaf Scholz und der AfD? Also dieses Anbiedern, das Kopieren, das vollkommene Normalisieren von massiv rassistischen Haltungen. Also ich finde es wirklich mit jeder Wahl, vor der ich stehe, schwieriger zu entscheiden, wen ich überhaupt wählen will. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ein anderes Thema. Aber es ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt damit um? Wo wir ja schon so viel auch über diesen berühmten Rechtsruck geschrieben haben. Wir erfahren, dass gerade vor dem Hintergrund des Nahostkrieges es viele antisemitische Übergriffe wieder gibt. Und wobei auch da es schon seit vielen Jahren auch immer wieder Studien gibt, dass der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also da ist ja irgendwie so unterschwellig, hat sich die ganze Zeit etwas in Bewegung gesetzt. Und da ist jetzt eben so ein bisschen der Punkt, was ist das eigentlich, warum findet das wieder so seinen Weg, warum trifft es eben den Nerv offensichtlich bei vielen Leuten, diese Analyse, wie wird das diskutiert, wie erleben Sie das?
Ja, es sind ja im Moment alle irgendwie zerstritten, damit meine ich jetzt nicht parteipolitische, sondern aktivistische, geistlichere Bündnisse, auf die man sich jetzt verlassen hat viele Jahre, die sind ja jetzt sehr auseinandergetrieben worden aufgrund des Nahostkonflikts und auch da glaube ich, dass die sozialen Medien uns Bärendienste erwiesen haben, weil sie einfach dieses Konzept von, du musst dich entscheiden, bist du auf der Seite oder bist du auf der Seite und wenn du auf der Seite bist, dann bist du gegen die andere Seite, was in einem so hochkomplexen Fall wie dem Nahostkonflikt ja schrecklich ist, weil es automatisch eben verhindert, dass wir gegen die beiden Strömungen angehen, die da zusammenkommen, nämlich Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus. Das heißt, die Leute, die ja eigentlich jetzt die letzten Jahre gegen diese Haltungen von AfD oder auch das, was ich jetzt von Olaf Scholz zitiert habe, die dagegen gekämpft haben, die stehen jetzt plötzlich einander gegenüber, zeigen mit dem Finger aufeinander und machen auch in großen Teilen völlig zu Recht sich gegenseitig den Vorwurf, sich nicht mit Antisemitismus zu beschäftigen oder sich nicht mit antimuslimischem Rassismus zu beschäftigen. Also ich bin selbst im Moment extrem ratlos, dem ich in den letzten Jahren vertraut habe, weil ich das Vertrauen nicht doch entziehe, weil ich merke, ach so, dir ging es die ganze Zeit um Rassismus, weil es dir um dich ging. Aber jetzt, wo es darum geht, zu verstehen, wie sehr du Antisemitismus internalisiert hast, wie stark ein israelbezogener Antisemitismus in der deutschen Linken ist, jetzt, wo es darum geht, in diesen Prozess zu gehen, der natürlich für einen selber immer wehtut, also das zu machen, was wir all die Jahre von weißen Deutschen gefordert haben, jetzt, wo es schwierig wird, merke ich, dir ging es gar nicht um alle. So, das war nicht ein emanzipatorischer Kampf für alle, sondern dir ging es um Rassismus, weil du davon betroffen bist. Und das ist sehr schmerzhaft, so auf die Art WeggefährtInnen zu verlieren und gleichzeitig natürlich auch zu sehen, dass es umgekehrt an anderen Stellen sehr bröckelt. So, also Drei Kameradinnen ist ja auch ein Roman, der sich nicht nur mit Rassismus, sondern auch mit dezidiert antimuslimischem Rassismus nicht beschäftigt, aber der ihn antießt und aufzeigt. Und das ist eine Form von Rassismus, die sehr, sehr schlimmer geworden ist. War das jetzt die Revolution 79 in Iran? War das der 11. September? Und jetzt auch noch hinzukommt die Hamas und der 7. Oktober und der Krieg in Gaza. Das heißt, auch da gibt es einfach gerade eine so starke Haltung gegen Menschen, die als muslimisch gelesen werden oder arabisch gelesen werden, dass wir eine Antirassismuskritik dringend brauchen. Und wir sind aber in der Zeit damit beschäftigt, uns gegenseitig Antisemitismus vorzuwerfen, den es ja auch gibt. Also wir sind in so einer Dauerschleife. Kein Wunder, dass die Rechten sich ins Fäustchen lachen und die Islamisten auch. Und da glaube ich, dass es da auch ein Versagen ein Stück weit von der Literatur und öffentlich sprechenden Personen gibt und gab, weil wir, finde ich, schon auch die Aufgabe haben, genau Grautöne zu benennen, die schwer zu benennen sind, Ambivalenzen zu benennen, die schwer zu benennen sind und all das zu versuchen, was so schwierig ist. Ich glaube schon, dass das unsere Aufgabe wäre jetzt zu der Zeit und das ist im Kommen, aber viel zu lange war, glaube ich, das soziale Mediengetöse sehr laut und damit kann ich nicht arbeiten.
Und es geht natürlich auch darum, diese Ambivalenzen nicht nur zu benennen, sondern auch aushalten zu müssen zum Teil. Denn natürlich so eine Gradlinigkeit hat ja auch was Suspektes.
Ja, total, total.
Ich finde das deswegen auch interessant, in Ihrem Roman Drei Kameradinnen, da werden, ich habe schon mal kurz gesagt, die werden überhaupt nicht näher beschrieben, also da findet nicht dieses übliche Analysieren oder Beschreiben einer sozialen Herkunft statt. Also es wird ja nur so schemenhaft angedeutet, dass sie in einem Ghetto irgendeiner Vorstadt groß geworden sind. Aber wir fanden nichts eigentlich großartig über das soziale Umfeld. Auch nicht, ob sie politisch sich engagieren. Natürlich bei der Saya, da wird es zugeschrieben. Und auch nicht, ob sie religiös sind zum Beispiel. Das spielt da gar keine Rolle. Im Gegensatz zum Beispiel zu ihrem ersten Roman. Und da geht es ja genau um Herkunft. Nachts ist es leise in Teheran. Das ist natürlich nicht eins zu eins ihre Familiengeschichte, aber die spielt da natürlich eine Rolle. Und eben Herkunft spielt eine Rolle. Hat sich da in ihrem Schreiben, in ihrem Blick etwas verändert dann über die Jahre? Also 2016 ihr Debütroman, Nachts ist es leise in Teheran und dann eben 2021 dann Drei Kameradinnen.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass mein Blick, als ich Drei Kameradinnen geschrieben habe, einer war, den ich auch gehabt habe, als ich Nachts ist es leise in Teheran geschrieben habe. Aber ich glaube, dass Drei Kameradinnen auf jeden Fall so etwas wie eine Antwort auf Nachts ist es leise in Teheran ist. Oder eine Reaktion auf die Reaktion darauf. Also Nachts ist es leise in Teheran hat, auch da wieder habe ich sehr viel Glück gehabt, viel Wertschätzung bekommen. Und ich habe sehr viele, sehr schöne Gespräche mit Menschen geführt, die entweder diese Erfahrung teilen, den Schmerz teilen oder die sagen, sie teilen ihn nicht persönlich, aber sie konnten ihn jetzt verstehen oder nachempfinden. Und ich habe aber gemerkt, es wäre jetzt so leicht gewesen, nochmal so ein Buch zu schreiben und nochmal im Grunde die gleichen LeserInnen-Rezeptoren zu aktivieren. Es wäre so leicht gewesen. Auch da hätte man im Deutschland der Gegenwart bleiben können. Man hätte Figuren haben können, die sich sehr irgendwie über die Vergangenheit der Eltern definieren. Es hätte da ja Spielarten gegeben, um im Grunde das gleiche Gefühl zu wiederholen, was, das muss man auch sagen, für Menschen, die nicht davon betroffen sind, ja ein angenehmes Schicksalsgefühl ist. Also wir kennen das ja, dass wir manchmal Romane lesen, da werden uns schreckliche Dinge erzählt. Und aus irgendeinem Grund sind wir aber glücklich damit, die zu lesen, weil sie uns nicht betreffen, weil wir in so einem Schicksal drin sind.
Man kann so mitleiden halt.
Ja, und das ist ja auch gar nichts Schlechtes. Also ich will damit gar nicht sagen, es stimmt was nicht mit Menschen, die das haben oder so machen. Es ist wahrscheinlich auch nötig, damit im nächsten Schritt Empathie funktioniert, dass man erstmal sich in einer Geschichte fallen lässt, obwohl einem da Grauenhaftes erzählt wird. Aber ich dachte so ein bisschen, so will ich eigentlich nicht stehen bleiben. Ich will nicht schreckliche Dinge erzählen und dann geht es hinterher allen gut. Ich will eigentlich nicht, dass es allen gut geht, weil das sind schreckliche Dinge. Und deswegen war, glaube ich, meine, ja, so die Erzählerin, die provokante Haltung, die sie gegenüber ihrem Publikum imaginiert, etwas, was mir nur deswegen wichtig war, weil es sozusagen den ersten Roman und die absolut schöne, vollkommen angemessene Rezeption gab, aber trotzdem eine, bei der ich dachte, es ist nicht richtig. Ich will beim zweiten Roman was anderes. Beim dritten werde ich wieder was anderes wollen, beim vierten auch. Also ich werde ja nicht dabei stehen bleiben, aber Ich habe gemerkt, es wäre so bequem und deswegen falsch, das so fortzuführen.
Sie haben damals für dieses Buch Ihre Eltern interviewt, die ja als linke Aktivisten vor den Mullahs geflohen sind, kann man es so sagen, vor den Mullahs, vor dem islamistischen Regime im Iran geflohen sind. Was wollten Sie wissen, also so persönlich, was hat Sie da umgetrieben?
Ich wusste nichts darüber. Ich wusste, meine Eltern sind geflohen, wegen genau, also eigentlich im Grunde genau das, was Sie gerade zusammengefasst haben, das war so mein Wissen. Es gab viele Anekdoten über Familienangehörige. Es gab, also ich bin auch aufgewachsen mit einem Familienleben, in dem es dazugehört, nach dem Abendessen noch weiter am Tisch zu sitzen und sich Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen. Das war wichtig. Das heißt, mir mangelte es nicht an Geschichten, aber es gab diese Leerstelle der Flucht und die Leerstelle von, was war eigentlich der Moment zu wissen, jetzt flieht man und wie war die Flucht eigentlich? Also es gab immer so in meiner Fantasie das Leben in Iran. Und dann gab es so kleine Bruchstücke aus der Zeit, die sie in der Türkei waren. Und dann gab es Deutschland. Aber dazwischen war die Lücke. Und das war das, was ich in meinen Interviews rausfinden wollte. Also natürlich gab es da auch Fragen, die sich dezidiert mit Dingen beschäftigen, die ich im Roman beschreiben wollte und über die ich nichts wusste. Das kam ja dann erst mit dem Schreiben zu wissen, wie viele 100 weitere Leerstellen habe ich noch. Aber meine persönliche, eigentliche Recherche in meiner eigenen Biografie, die bezog sich auf diese Stellen, über die wir nicht geredet haben. Und ich glaube, dass es ein Stück weit das normale Schweigen war, was Familien aus der Situation heraus pflegen, eben überleben zu müssen und in diesem Notfallmodus weiter funktionieren zu müssen. Aber ich glaube auch, es hat einfach der Anlass gefehlt. Es gab keinen Grund, sich mit mir hinzusetzen und zu sagen, übrigens, jetzt erzählen wir es dir mal, weil jetzt bist du ja erwachsen. Also das machen Familien ja nicht.
Da haben Sie ja auch einiges davon umgesetzt dann in diesem Roman. Und Sie erzählen auch aus verschiedenen Perspektiven, also die Eltern, dann die Kindergeneration. Und ich wollte nur fragen, Sie sind aber eben, wie gesagt, Sie sind ja in Deutschland geboren, aber Sie sind dann auch nach Teheran erst gekommen, dann glaube ich mit 10 oder 11 das erste Mal, oder?
Ja, mit 10. Ja.
Mit 10. Sie haben dann diese Welt wahrscheinlich aus den Erzählungen Ihrer Eltern gekannt und aus diesen Berichten. War die dann so, als Sie dann in Teheran tatsächlich angekommen sind? Gab es dann großen Schock oder war es die große Umarmung?
Es war, glaube ich, beides. Es war natürlich komplett anders, als ich mir das vorgestellt habe als Zehnjährige. Gerade als Zehnjährige, die nicht so wahnsinnig häufig gereist ist, kann man sich das ja gar nicht vorstellen, wie ein anderer Kontinent aussieht, wie andere Häuser aussehen. Zu dem Zeitpunkt war es auch in Iran zum Beispiel noch gar nicht so gängig, dass man so Toiletten hatte, die Toiletten sind, sondern dass man halt eher irgendwie so, kennt man ja aus verschiedenen arabischen Ländern, vielleicht auch aus dem Urlaub, die dann so im Boden eingefasst waren und irgendwie keine Klospülung, sondern Wasserschläuche und so. Also es waren ja Sachen, die hat mir ja niemand vorher erzählt. Das war ja vollkommen irrelevant. Und das war dann natürlich aber schon irritierend als Zehnjährige.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
So, und ich glaube, da spielt einiges mit rein. Aber andererseits gab es ja, weil es ja eben kein Urlaub war, es war ja, oder kein, wir reisen in ein exotisches Land und gucken uns das mal an, sondern meine Mama hat ja maximal transportiert, das hier ist normal. Das ist nämlich das, wo ich mich auskenne und wo ich zu Hause bin. Und deswegen habe ich, glaube ich, nicht greifbar das Gefühl von einer Entfremdung gehabt, sondern war eher überrascht. So, in dem Fall dann wirklich überrascht.
Aber so diese berühmten Heimatsgefühle, kam da sowas auf?
Ja, weil ja auch die Familie vollkommen selbstverständlich mich sofort, ich würde sagen, erkannt hat. So, die haben mich ja behandelt, als hätten wir uns vorgestern das letzte Mal gesehen und als wäre es extrem schön, sich wiederzusehen. Und als würde man ein Gespräch fortsetzen, das es schon gab. So als hätten wir schon immer eine Beziehung gehabt. Das heißt, die haben nicht bei Null angefangen. Und deswegen hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich bei Null anfange.
Interessant, weil ich glaube, so Heimat oder Herkunft sind ja auch keine Begriffe, die Sie gerade umarmen.
Nee, die machen mit mir so gar nichts, außer vielleicht so ein bisschen Augenrollen.
So mit diesem Hintergrund, zwei politisch aktive Eltern zu haben, wie weit hat das Sie geprägt eben? Also hat das auch Ihr Denken, könnte ich mir vorstellen, beeinflusst?
Das frage ich mich auch manchmal, weil ich eigentlich denke, dass sie sehr zurückhaltend waren mit ihrer politischen Haltung uns gegenüber. Die wollten uns nicht beeinflussen. Oder in der Hermeskeil gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel für Kinder und Jugendliche. Wir waren als Kinder in einem christlichen Verein wöchentlich, sind da auf Jugendfreizeiten gefahren. Das hätte ja was sein können, was meine Eltern irgendwie irritiert. Das hat es nicht. Oder was ich mich sehr häufig frage, ist, wie sie es eigentlich geschafft haben, keine Abneigung, kein Groll also das, was rechte Parteien in Deutschland zum Beispiel machen, nämlich das Islamismus-Thema zu nehmen, um sich gegen MuslimInnen zu wenden, dass meine Eltern das nicht hatten. Also all diese Dinge hatten sie irgendwie nicht. Sie haben, glaube ich, sehr bewusst versucht, ihre eigene politische Haltung nicht als Teil der Erziehung mitzugeben. Aber gleichzeitig weiß ich ja, wie ich als Kind war und was für Dinge mir als Kind immer schon wichtig waren. Und ich war in der Klasse die Nervensäge, weil wenn Mitarbeitsnoten vergeben wurden, dann habe ich mich gemeldet und gesagt, was unfair war und wer eine bessere Mitarbeitsnote verdient hat. Also ich glaube, dass das so ein Gefühl von, wir müssen hier für Gerechtigkeit sorgen und es ist meine Aufgabe, das zu machen, irgendwie schon etwas war, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Wie auch immer das passiert.
Und sie kommen ja auch, muss man sagen, auch aus einer kurdischen Familie. Also hat das nochmal auch eine andere Dimension aufgemacht?
Das wäre naheliegend, wenn es so wäre, weil ja kurdisch sein eigentlich immer zwangsläufig aus existenziellen Gründen auch mit einem politisch sein verbunden ist. Ich habe darüber sehr viel nachgedacht, als 2022 nach dem Mord an Jina Mahsa Amini die Proteste in Iran so aufgeflammt sind.
Die war ja auch Kurdin, ne?
Genau, und es war auch ganz klar, es ist eine Bewegung, die in Kurdistan sehr stark wurde, die dann weitergegeben wurde und was so ein Novum war, dass dann auch da sind mittlerweile alle natürlich wieder zerstritten, aber in den Anfängen sehr unterschiedliche ethnische Gruppen, eben auch die Mehrheitsgesellschaft der PerserInnen, diesen Slogan Jinjian Azadi auf Kurdisch skandiert hat. Das war neu, das war wichtig, das waren Allianzen, die sich gebildet haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich sehr viel darüber nachgedacht habe, was bedeutet denn mein Kurdischsein eigentlich? Oder habe ich das überhaupt, kann ich das überhaupt so sagen, mein Kurdischsein? Weil ich auch da meine Eltern nie erlebt habe, als dass sie sich darüber definieren würden, weil auch sie sich eigentlich nie über irgendeine Zugehörigkeit definiert haben. Vielleicht haben sie es gemacht, sie haben es nicht vor uns gemacht. So wie sie uns nicht gesagt haben, wen sie wählen, haben sie auch das nicht gemacht. Und ich eigentlich auch in den Wochen und Monaten eigentlich zum ersten Mal sehr viel über Morde und Verfolgungen und Diskriminierungen an KurdInnen gelernt habe, was ich vorher nur sehr schwammig wusste. Aber es war für mich nie etwas, worauf meine Identität sich baut, auch wenn das vielleicht verlockend gewesen wäre. Es waren für mich immer eher die Sprache meiner Verwandten, die Kleider, die man zu Festen trägt, das Essen, also wenn man so will, eher das folkloristische Element daran.
Sie haben jetzt schon Jina Mahsa Amini erwähnt. Sie hat ja irgendwie eine Riesenbewegung auch gerade unter den Frauen im Iran losgetreten eben. Inzwischen ist da nicht mehr so wahnsinnig viel von zu spüren, verständlicherweise, denn es gibt fast täglich Hinrichtungen im Iran. War das jetzt alles vergeblich oder wie sehen Sie da drauf?
Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass diese Protestbewegungen sich immer aufeinander aufbauen. Und wir reden jetzt von 2022, weil das sehr, sehr groß war, weil sehr viele Dinge zum ersten Mal passiert sind, zum Beispiel diese neuen Allianzen. Aber es waren ja nicht die ersten Proteste. Es waren Proteste, die es geben konnte, weil 2019 Proteste gab. Und die konnte es geben, weil 2017 Proteste gab. Und die konnte es geben, weil 2009 Proteste gab. Also es ist eine Fortführung von Protesten. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Prozess ist, in dem man sich befindet. Und das, was ja extrem deutlich geworden ist, also dass überhaupt nicht mehr schön zu reden ist und auch nicht mehr behauptet werden kann, ist, dass vollkommen klar ist, dieses Land steht nicht hinter seiner Regierung. Und das war ja vorher immer etwas, was auch in, ja, auch in Deutschland, auch in gebildeten intellektuellen Kreisen immer so ein bisschen angenommen wurde, dass man ja irgendwie nur so ein bisschen eine lockerere Regierung dort bräuchte, so Reformer, die dann alles so ein bisschen lockerer machen. Und jetzt völlig klar ist, dieses System muss weg. Niemand will dieses System außer den Leuten, die in dem System stecken. Und ich glaube, dass das eigentlich eine naheliegende, nicht allzu überraschende Erkenntnis ist, aber die ist jetzt so klar im Raum, sodass jetzt, glaube ich, allen klar ist, es ist eine Frage der Zeit.
Also man kann wirklich auch sagen, es gibt noch eine Opposition. Sie ist nicht, nur weil man sie jetzt im Moment nicht so hört oder so sieht eben auf den Straßen, aber sie gibt es noch.
Ja, und es gibt diese schweigende Mehrheit, die ja immer das Problem ist. In allen Belangen ist ja die schweigende Mehrheit die, auf die wir hoffen müssen. Und die ist auf Seiten der Lauten. Also die ist auf Seiten von denen, die das System absetzen wollen. Und das war vorher, glaube ich, in der Dimension nicht so deutlich. Ich glaube, dass wir gar nicht erahnen können, was da passieren wird.
In diesem Sinne, herzlichen Dank für das Gespräch im Studio, Shaida Bazir.
Sehr gerne, ich danke auch.